Im Manifestation-Podcast von Invest for Women nehmen wir dich mit auf deinen Weg in die finanzielle Unabhängigkeit als Frau. Dabei erfährst du nicht nur viel über das Investieren und den Finanzmarkt, sondern es geht auch um Female Empowerment, inspirierende Frauen, Mindset-Talks und jede Menge Impulse für mehr Selbstbestimmtheit in deinem Leben.
Hallo Anna.
Hallo Annabelle.
Und herzlich willkommen bei Manifestation. Anna, ich möchte heute mit dir über ein Thema reden, wo wir beide sicherlich die ein oder andere Meinung zu haben. Wie sollte es auch anders sein?
Wir haben so viele Meinungen.
Wir haben so viel Meinung, meine Herren. Ja. Naja, auf jeden Fall wollen wir heute reden über Lifestyle und Beauty, Trends und Produkte, die potenziell auch sehr ins Geld gehen können und unsere Erfahrungen damit.
Sehr gerne.
Genau, wir wollen einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, welche Posten belasten unser Budget eigentlich tatsächlich, lohnt sich das und so weiter.
Yes.
Zwar würde ich dich dann einfach ganz gerne mal fragen, was sind das denn so für Lifestyle- oder Beauty-Sachen, für die du Geld ausgibst?
Ja, also bis vor kurzem hatte ich mir immer noch meine Haare etwas kürzer geschnitten. Jetzt gerade lasse ich sie wieder lang wachsen, aber Friseurbesuche waren auf jeden Fall was, was bei mir sehr ins Geld gegangen ist.
Mhm.
Wieder long story short. Ich habe gemerkt, dass ich es super unfair finde, dass es eine Preistabelle für Frauen und für Männer gibt bei den Friseuren im Allgemeinen. Und dass, wenn du eine Frau mit kurzen Haaren bist, musst du trotzdem mehr zahlen als ein Männerhaarschnitt.
Mhm.
Fand ich unfair. Habe ich gedacht, googelst du einfach mal genderneutrale Friseure. So, habe ich einen Friseur gefunden, die gesagt haben, wir haben eine Preisliste für alle. Turns out, diese Preisliste ist aber dreimal so teuer als alle anderen Friseure. Das heißt, auch wenn im Vergleich Frauen mehr zahlen als Männer, müssen alle Menschen bei diesem Friseur, bei dem ich jetzt bin, dreimal mehr zahlen. Habe ich gedacht, ist immerhin gerecht. Fair. Ist ja auch Bio und Öko und Vegan und so. Das heißt, ich habe einen sehr teuren Friseur, der super toll ist. Sonst fühlt sich mal an wie so ein Beauty-Treatment. Aber
willst du sagen, wie viel du bezahlst oder traust du dich nicht?
Doch. Weiß ich nicht, ich bin da irgendwie ziemlich shameless. Ich würde sagen so 180 Euro pro Friseurbesuch.
Krass, okay.
Ja. Crazy. Naja, deswegen habe ich mich entschlossen, da wirklich noch seltener hinzugehen und jetzt wieder lange Haare zu tragen. Long hair, don't care.
Okay, krass. Nee, mein Friseur ist deutlich günstiger.
Hat er genderneutrale Preislisten?
Ich glaube nicht. Aber ich finde, also ich kann das ja nicht so, also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe nicht drauf geguckt und ich kann das nur vergleichen mit dem, was mein Mann bezahlt und der hat offensichtlich sehr viel weniger aufwendige Haare als ich.
Ja.
Deswegen, also der zahlt nicht wesentlich weniger als ich.
Okay, fair.
Meistens so 5 Euro, was ich okay finde, weil meine Haare sind auch mehr Aufwand dann.
Mhm.
Genau, aber da bin ich so bei 40 Euro.
Ja. Na okay, ein zweiter Posten.
Aber ich färbe auch nicht.
Nee, stimmt, mache ich auch nicht mehr.
Das nee, also ich habe genau nur so für Waschen, Schneiden, Föhnen und so zahle ich das.
Mhm.
Das finde ich völlig fair.
Ja, ansonsten habe ich gerade keine großen Beauty-Ausgaben mehr. Also ich kaufe meine Produkte alle in der Drogerie, jetzt nichts irgendwie besonders Teures, keine High-End-Make-up-Geschichten. Und Nägel, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, mache ich aktuell auch nicht mehr. Das heißt, essen gehen. Also wirklich so diese ganzen Lifestyle-Getränke. Zum Beispiel gestern waren wir auch mit den Kolleginnen in der Mittagspause einen Matcha holen. Und da meinte eine Kollegin auch so, oh, ihr holt euch Matcha, der kostet 6,50 für so ein Eisgetränk. Und ich so, ich finde das im Vergleich jetzt gar nicht so teuer. Matcha kosten immer so viel. Sie so, ja, aber nur weil es jetzt ein Matcha ist, trotzdem mal überlegen, für ein Getränk in der Mittagspause 6,50 zu bezahlen. Es gab halt Zeiten, da hat ein Mittagstisch 6,50 gekostet, da wurdest du satt von und jetzt hast du halt ein Spaßgetränk.
Ja.
Da habe ich dann auch gemerkt, krass, wie schnell man sich dann auch an hohe Kosten letztendlich gewöhnt hat, ne? Wie man diesen Gewöhnungseffekt auch einfach hat beim Einkaufen, dass früher wirklich alles günstiger war. Wir haben halt eine Inflation, Preise steigen, aber dass wir das auch so in Kauf nehmen und nicht sagen, okay, dann kaufe ich mir jetzt irgendwie einen günstigeren Kaffee woanders, statt dieses Lifestyle-Getränk, weil letztendlich brauche ich dieses Getränk. Hat es irgendwie einen Mehrwert für mich? Nein. Finde ich es lecker? Ja. Finde ich es cool? Ja. So.
Mhm.
Es ist halt ein Lifestyle-Goodie, aber es ist kein Essential.
Nee, das stimmt. Also bei mir geht auf jeden Fall auch Nägel ins Geld. Das mache ich jeden Monat.
Mhm.
Und das sind immer so um die 50 Euro. Und dann habe ich ja eine ganze Zeit lang auch mir die Wimpern machen lassen.
Ja.
Das waren auch nochmal 50 Euro. Mache ich im Moment nicht, habe ich jetzt gerade mal drauf verzichtet eine Weile, because of money. Ja, aber dann würde ich auch schon sagen, Spaßgetränke. Ich meine, ich weiß nicht, ich tue mich immer schwer, Matcha und Kaffee da unter eine Kategorie zu fassen, weil der Kaffee, den ich kaufe, ist teuer, weil er halt aber auch sehr fair produziert ist. Bei dem Matcha kann ich das überhaupt nicht beurteilen, aber deswegen, also ich finde, da macht es zum Beispiel schon einen Unterschied, ob ich einen teuren oder einen günstigen Kaffee kaufe. Aber
beim Matcha auch. Ich weiß nicht vom Fairness-Aspekt, aber so von der Qualität, also Man riecht das, man sieht das an der Farbe schon, also so ein günstiger 3-Euro-Matcha, da kannst du wirklich auch keinen trinken.
Nee, also ich wollte gerade sagen, aber trotzdem ist der Kaffee, den ich trinke, meistens doch mal eine Ecke günstiger als der Matcha.
Ja, und ich meine jetzt 3 Euro für eine Packung, also kannst halt auch sehr günstig selber zu Hause dir was kaufen. Wenn du dir da ein Tütchen irgendwie für 20 Euro holst, dann ist es immer noch viel, aber da kommt mehr raus als dreimal ins Café gehen. Das ist ja auch immer eine Entscheidung zu sagen, ich gehe auswärts essen, safe, wenn man sich auch irgendwie zu Hause lecker und gut machen kann.
Mhm, safe. Ja, genau. Dann gibt es natürlich auch einige Personen, die auch sagen, sie machen Botox und so, Facial-Gedöns.
Stimmt.
Ich fand es ganz spannend. Ich habe da tatsächlich vor 2 Tagen ein Video von Sophie Passmann zugesehen, wo sie gemerkt hat, dass sie Teil dieser Bubble ist, die auf Social Media so ein Stück weit die Realität da verschiebt, weil sie halt gesagt hat, ihr ist aufgefallen, dass sie dieses Narrativ ein bisschen mit bedient, dass es normal sei, zu sowas zu gehen wie einem Facial. Permanent, also oder dass es total normal ist und Standard, permanent irgendwelche Beauty-Behandlungen machen zu lassen, weil sie das ja auch macht und sie hat gesagt, sie hat aufgehört, das so zu antizipieren, dass das ja irgendwie nicht Standard ist, weil das ja auch zu ihrem Job gehört und sie zeigt das ja so, wie andere Leute sich auf einen anderen Job vorbereiten, so indem sie ihre Tasche packen, geht sie halt von einer Preisverleihung irgendwie Nägel machen, Friseur und macht noch irgendwas mit ihrem Gesicht und sie meinte, das verschiebt ihr aber trotzdem total die Wahrnehmung, auch bei sich selber. Sie meinte, sie hat sich jetzt erwischt, dass sie dachte, oh shit, ich war schon so lange nicht mehr bei einem Facial, ich lasse mich richtig gehen. Bis sie dann darüber nachgedacht hat, dass das ja aber nicht der Fall ist. Also das ist einfach sehr... Also auch Social Media da einfach die Wahrnehmung ganz stark verschiebt, weil Menschen mit einem sehr viel höheren Einkommen als Durchschnitt solche Sachen machen und die so verkaufen, als seien die halt so stinknormale Beauty-Behandlungen, wie ich gehe einmal im halben Jahr zum Friseur.
Ja, wenn wir da schon sind, vielleicht auch nochmal unser Lieblingsthema, Trash-TV. Wenn man da mal sich anguckt, was der Standard von Trash-TV-Teilnehmer und Teilnehmerinnen ist, selbst die Männer, die lassen ja schon Sachen machen. Es gibt ja auch Männer, was ja im Durchschnitt einfach seltener ist, dass Männer jetzt sich Schönheitseingriffen unterziehen, aber dort ja auch schon häufiger, ne? Irgendwelche Fake Sixpacks, Sprühbräune, Bleaching auf den Zehen, aber auch schon Botox oder auch aufgespritzte Lippen, ne? Was bei den Frauen schon seit ein paar Jahren irgendwie gang und gäbe ist, hängt es auch bei den Männern. Also man sieht halt, egal welches Geschlecht, im Trash-TV ist dieses Thema Schönheit und sich optimieren auch sehr, sehr groß. Und das findet natürlich ein großes Publikum und erfreut sich großer Beliebtheit bei uns in der Gesellschaft. Das heißt, würdest du sagen, das ist auch etwas, was dieses Bild einer perfekten, gestylten, vielleicht auch operierten Person irgendwie normalisiert in unseren Köpfen?
Ja, voll. Ich glaube, dass wir vergessen, uns bewusst zu machen, dass das Menschen sind, die Geld damit verdienen, wie sie aussehen.
Ja, großes Thema.
Und ich habe das Gefühl, dass der Druck, also anders, ich weiß, dass wir in einer Welt aufgewachsen sind, speziell in den 90ern und in den frühen 2000ern, da war die Welt für gerade für Frauen auch schon extrem schwierig, wenn es um Schönheitsideale und Äußeres anging. Könnte ich jetzt diverse Beispiele nennen, aber das kommt gerade so ein bisschen wieder. So dieses Heroin-Chick ist ja ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass die eigentlich super ungesund ausgesehen haben, aber dass das dann halt als extrem ästhetisch galt. Und generell habe ich immer das Gefühl, dass das alles ein sehr starkes Revival hat nach so einer Phase, wo wir eigentlich gesagt haben, alle Körper sind okay und nicht, weil, weiß ich nicht, eine bestimmte Kenngröße bedeutet nicht, dass du ungesund bist und so weiter und
dieses
so fort.
Dieses Thema Body Neutrality war so länger Trend, genau. Ne? Von Body Positivity, dass man sich jetzt nicht unbedingt um jeden Preis hypen und lieben und toll finden muss, sondern sich einfach sagen kann, das ist ein Körper, der erfüllt seine Funktion, der ist gesund, das ist doch cool. Ja.
Und das merke ich, verändert sich gerade schon wieder sehr, sehr stark und dass natürlich auch Popkultur dazu massiv beiträgt, weil solche Leute dargestellt werden und auch bevorzugt Raum einnehmen in Medien, ist natürlich ein Problem. Klar. Also es wird halt viel stärker normalisiert, über Social Media wird dieser Druck immer, immer größer und eigentlich gab es eine gute Entwicklung und ich habe das Gefühl, die ist gerade sehr, sehr rückläufig.
Stimmt.
Schönes Beispiel finde ich, wenn ihr die Gelegenheit habt, schaut euch das mal an. Ich habe jetzt wieder ein Trash-TV
Beispiel dafür. Aber es ist ja nicht die erste Staffel Bachelor, sondern die zweite Staffel, aber die erste, die so wirklich mediale Aufmerksamkeit
bekommt. Die mit Paul Janke?
Generation mit Paul Janke. Du siehst, dass die Frauen, die dort Kandidatinnen sind, ganz normale Frauen sind.
Ja, stimmt.
Ganz normale Frauen.
Ich denke doch zum Beispiel an Georgina Fleur, genau, wie sie damals aussah und heute.
Es sind alles Frauen, die sind unbestritten attraktiv und schön. Ja. Es sind alles schöne Frauen, sind alle also wirklich unbestritten sehr attraktiv, aber die sehen alle ganz normal aus. Die, die haben ganz normale Kleider an, also ganz normale Styles an, die zu der Zeit einfach modern waren und getragen wurden. Die haben normale Frisuren, die haben normale Gesichter, die haben normale Nasen, die haben, also die sehen alle ganz unterschiedlich aus, auch von ihrer Gesichtsstruktur. Du siehst, das ist nicht alles, also so, die sehen alle sehr unterschiedlich aus, die haben ganz unterschiedliche Frisuren und so weiter. Du siehst, es sind, so doof das jetzt klingt, aber viele einfach Frauen von nebenan. Das sind generisch attraktive Personen, auf jeden Fall. Ne? Das sind alles Frauen, die Pretty Privilege genießen, auch zu der Zeit, aber sie sehen normal aus.
Also normal meinst du im Sinne von nicht verändert? Sie sind natürlich.
Nee, ich meine nicht normal. Ich meine, also nee, so meine ich das nicht. So, das will ich gar nicht sagen, weil ich kann das nicht beurteilen, aber sie sehen so aus wie mein Freundeskreis, wie dein Freundeskreis, wie die Menschen, die du in deinem Alltag erlebst. Ja. Und von denen du sagen würdest, die sind attraktiv, die sind schön, die sind diverser, die sehen, also, ne, das sind alles wunderschöne Menschen, aber die sehen halt normal aus. Die haben, wenn du in diesen Social Media Kategorien denkst, also Makel, was sie nicht haben.
Ja.
Aber die sehen einfach alle sehr, das sind durchschnittlich attraktive Menschen.
Ja.
So meine ich das.
Mhm.
Und die sind gecastet worden als die schönsten Mädchen Deutschlands für den Bachelor.
Mhm.
Und dann gucken wir uns an, wie die Frauen heutzutage aussehen in so einem Format. Und das sind alles Frauen, von denen du vor 15, 20 Jahren gesagt hast, es ist absolut Supermodel, Hollywood, Creme de la Creme, whatever optisch.
Ja,
weil die natürlich
verstehe.
Sich auch sehr, sehr krass optimiert haben. Und das ist schon ein Trend, wo ich auch sehe, dass da Medien gerade wieder sehr, sehr doll in diese Richtung drücken, dass die alle, also so gemein das klingt, aber sich alle optisch auch immer mehr annähern.
Total.
Die haben alle die gleiche Frisur, die haben alle die gleichen Extensions,
ja.
die haben alle auch die gleichen Filler, also alle Gesichter sehen irgendwie gleich aus, weil sie halt so ein bisschen versuchen, diese Social-Media-Filter irgendwie
zu reproduzieren.
Ja, vielleicht. Und das finde ich halt ganz, eine ganz schwierige Entwicklung, dem sollte man auf keinen Fall nacheifern.
Mhm.
Trotzdem, um zu dem ursprünglichen Thema zurückzukommen, ist es ja sicherlich auch okay, sich Sachen zu gönnen, wie zum Beispiel gelegentliche Friseurbesuche oder so wie ich das mache, auch mal Nägel und so weiter und trotzdem oder essen gehen. Trotzdem finde ich es wichtig, dass man nicht vergisst, dass das ins Geld geht auch. Also dass das etwas ist, was den Geldbeutel grundsätzlich erstmal belastet und dass man sich das auch bewusst machen sollte, dass das Ausgaben sind, die nicht zu vernachlässigen sind.
Definitiv. Also generell mal abstrahieren, ne? Die Menschen, die im Fernsehen sind, die sind da, weil es deren Job ist.
Mhm.
Dieser Job im Fernsehen gibt einem im Durchschnitt ein höheres Gehalt, als es normale Bürojobs, jetzt sage ich mal als Beispiel, einbringen. Und wenn die sich jetzt auch irgendwie teure Luxusmarken, Beauty-Treatments und irgendwie, was weiß ich, Trüffelpasta mit Goldstaub oder was auch immer gönnen, dann ist das zwar cool, aber ist nichts, was wir uns im Alltag jetzt irgendwie leisten könnten. Beziehungsweise muss man da echt drauf achten, dass man dann nicht in solche Fallen tappt, wie zum Beispiel ja auch das Klarna-Schuldenthema, haben wir glaube ich auch schon mal Schulden als Flex irgendwie, haben wir auch schon mal bearbeitet im Podcast, dass es eben nicht cool ist zu sagen, nur weil ich einen gewissen Lifestyle nacheifern möchte, ist es das wert, auch Konsumkredite aufzunehmen, weil das habe ich leider auch schon in meinen Beratungen miterlebt, dass es Frauen gibt, die einfach Konsumkredite aufnehmen. Konsumkredit ist ja jetzt zum Beispiel gar nicht vergleichbar mit einem Hauskredit, weil da hast du immer einen Gegenwert. Wenn du dir ein Haus, eine Immobilie, eine Wohnung, was auch immer kaufst, im Worst Case, wenn du sagst, ich kann diesen Hauskredit nicht mehr tilgen, dann kann ich ja im Endeffekt jederzeit diese Immobilie verkaufen, krieg das Geld wieder raus, bin schuldenfrei. Es gibt einen Gegenwert. Aber wenn du jetzt, eine Reise machst und jeden Tag essen gehst und dafür einen Kredit aufnimmst, weil du deinen täglichen Konsum nicht anders, tilgen kannst, dann gibt es keinen Gegenwert. Es gibt einfach nur immer mehr Schulden und dann haben die meisten auch einen richtig brutal schlimmen Zinssatz. Das heißt, ne, du hast vielleicht eine kleine Tilgungsrate und nachher kommen immer wieder Zinsen drauf, immer wieder, sodass du so, dafür, dass du ein Jahr mal in Saus und Braus gelebt hast, vielleicht 5, 6, 10 Jahre, da letztendlich finanziell von belastet wirst. Das ist richtig, richtig gefährlich.
Ja, das ist so. ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, aber auch alle Konsumausgaben, die du machst, also sowas zum Beispiel wie Nägel, Friseur, Essen gehen und so weiter, mal hochzurechnen, um zu schauen, was ist das für eine Gesamtsumme und möchte ich diese Gesamtsumme im Jahr wirklich dafür ausgeben. Oder auch wie in meinem Beispiel, ich mache einmal im Monat Nägel, das sind 50 Euro ungefähr, so 50 mal 12 sind 600 Euro, das ist natürlich schon eine große Summe. Ist es mir das wert, das zu machen? Im Moment schon, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, eigentlich, so wie du das ja auch entschieden hast mit deinen Nägeln, ist es mir das nicht wert, hast du halt 600 Euro mehr im Jahr, die du dann für andere Sachen benutzen kannst oder vielleicht auch anlegen. Weil du ein höheres Sparziel hast. Und das sollte man sich einfach immer bewusst machen, dass jede Konsumaufgabe Ausgabe hochgerechnet natürlich auch dann gar nicht mehr so klein ist. Also so, ich bin ja ein großer Fan von Girl Math, aber in diesem Fall würde ich sagen, es macht auch nicht immer Sinn zu sagen, ja, Girl Math. Ja. Das ist ja nur so und so viel und auf den Tag runtergerechnet so und so viel. Ja, kann man machen. Man kann es aber auch genau andersrum machen und dann mal eher nach oben rechnen und schauen, was ist denn die Gesamtsumme, die ich dafür ausgebe.
Ja, ich hatte auch letztens das Thema mit einer Frau bei mir in der Beratung, die auch gemerkt hat, ich gönne mir alles. Sie hat selber gesagt, ich will immer alles und ich will immer alles jetzt. Und da haben wir gesagt, okay, was ist denn dahinter das Problem? Also ja, es führt dazu, dass du keine Rücklagen hast und dass du deine Ziele, die wir gemeinsam nochmal festgemacht haben, nochmal runtergeschrieben haben, dass sie die nicht erreichen kann. Und da haben wir gesagt, okay, lass uns doch Luxus-Oasen schaffen, haben wir es genannt, dass sie quasi sich ein Luxusthema pro Monat aussuchen kann. Dass sie einfach sagt, es muss nicht immer alles sein. Und so kommt auch wieder mehr Vorfreude. Dann hat sie gesagt, krass, ja, jetzt wo du es sagst, ich hatte ewig keine Vorfreude mehr. Ich will was haben, zack, kaufe ich mir. Zur Not auf Kreditkarte, ne, Dispo, passt. Aber dass sie gemerkt hat, irgendwie zum Beispiel auch shoppen, hat ihr jeden Monat weniger Spaß gebracht. Es hat, also irgendwann war sie so, ich fühle mich da irgendwie satt, das fühlt sich irgendwie so ausgelutscht an. Da war ich so, ja, weil ich kenne das selber, wenn ich im Urlaub bin und jetzt zwei Wochen zum Beispiel jetzt in Griechenland super lecker gegessen habe, super viel ausgewesen bin. Dann kam ich nach Hause und war so, oh, ich habe auf gar nichts mehr richtig Lust. Weil man hat sich so reizüberflutet. So, ich hatte mir alles gegönnt, worauf ich Lust habe. Und das ist ja sonst nicht mein Alltag. Sonst esse ich halt irgendwie gesund, ausgewogen und gönne mir ein, zwei Mal in der Woche irgendwie ein Highlight. Dann freue ich mich da richtig drauf. Und das ist so richtig dieses Gefühl von früher, Weihnachten, Kindheit. Du hast eine Wunschliste, du wartest das ganze Jahr drauf und dann kriegst du das. Und wenn man das nicht mehr hat, sondern sich immer direkt belohnt, dann wird dieser Belohnungseffekt immer kleiner. Und du denkst, du brauchst immer mehr, immer größer, immer weiter, immer schneller, um noch diesen Kick überhaupt zu spüren. Dann hat sie erstmal gemerkt, ja stimmt, wenn ich mich selber mal ein bisschen wieder reduziere, wenn ich mich da selber mal auf Konsumdiät setze, dann fängt das wieder an, einen Reiz zu entwickeln. Dann macht das auch Spaß. Das heißt, dann haben wir diese Konsumoasen geschaffen und gleichzeitig noch für bestimmte Themen, die ihr eben wichtig waren, so ein Money-Jar, dass sie das auch so vor Augen hat. Dass immer, wenn sie mal irgendwie ein bisschen Klimpergeld in der Tasche hat, zu sagen, ja, das schmeiße ich jetzt nicht für irgendwas raus, was ich morgen wieder vergessen habe, sondern das kommt jetzt in dieses Glas und einfach auch dieser visuelle Effekt zu sehen, dieses Glas füllt sich und ihr Ziel rückt näher und diese Vorfreude nochmal zu visualisieren, hat ihr voll den Mehrwert gegeben und hat sie so voll happy gemacht und gesehen, dass es da irgendwie einen Weg auch wieder rausgeht, wenn man sich da einmal hoch eskaliert hat, sag ich mal, mit dem Konsumthema.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig gutes Beispiel gewesen. Hast du noch weitere Tipps, die du selber anwendest oder die du vielleicht auch von Freundinnen kennst, die für die funktionieren?
Ja, also ich kann es ja nicht oft genug sagen, das Budgetieren ist ganz, ganz wichtig. Ich mache mir selber auch so eine Excel-Liste. Also ich nutze auch gerne unsere Cashflow-Liste, die wir für uns in der Beratung nutzen, um mir wirklich feste Budgets für jeden Ausgabeposten zu setzen. Mhm. Und wenn ich dann auch am Anfang des Monats, ne, zum Beispiel mein Sparbudget, mein Investitionsbudget, wenn das alles abgeführt ist, natürlich die Fixausgaben wie Miete etc., dann weiß ich ja, was übrig bleibt. Und wenn ich quasi auch Urlaubsgeld zur Seite gelegt habe, alles, was irgendwie jährlich anfällt, dann weiß ich ja auch, was ich ausgeben kann. Und dann macht es auch viel mehr Spaß, sich mit diesem Budget zu überlegen, was ist halt in diesem Monat so mein Fokus. Kaufe ich mir, keine Ahnung, wir haben neue Saison, kaufe ich mir mal wieder ein, zwei neue Teile für einen Kleiderschrank oder, keine Ahnung, gehe ich größer essen, lade ich eine Freundin irgendwie ein, gehe ich ins Bar, solche Sachen. Wie ist es mit dir?
Also, was mir tatsächlich beim Budget richtig geholfen hat, war, dass wir irgendwann eine Kaffeemaschine für zu Hause hatten, eine Siebträgermaschine, weil wir sehr viel weniger Kaffee unterwegs getrunken haben. Ja. Das hat schon mehrere hundert Euro gespart im Monat, würde ich auf jeden Fall sagen. Genau, budgetieren auf jeden Fall. Ich habe probiert, Nägel zu Hause selber zu machen. Mir fehlt die Geduld. Ich weiß aber auch von KollegInnen, dass sie das zu Hause selber machen.
Ja, sieht auch richtig toll aus, ne?
Also, auch Wimpern, genau. Ich glaube, wenn man ein Mensch ist, der geduldiger ist als ich, lohnt sich das sehr. genau, und das aber, was mein größtes Thema ist, ist, glaube ich, so Beauty-Behandlungen eher als Events wahrnehmen und nicht so zur Routine machen. Also gerade Friseurbesuche sind für mich so ein Thema, weil ich muss nicht so oft zum Friseur gehen. Und wenn ich dann gehe, dann ist es aber echt immer so ein Ding, dass ich sage so, ja, und jetzt habe ich mir auch was gegönnt. Und dann mache ich das halt auch, wie gesagt, richtig waschen, schneiden, föhnen. Und dann lasse ich mich da so richtig erstmal von ihr betüchern. So. Und dann ist es nicht mehr irgendwie so einmal abgehakt auf der Liste, sondern ich war dann da und ich habe irgendwie eine gute Zeit gehabt. Und dann ist es schon so ein bisschen, wie du sagst, mit der Vorfreude. Ja. Ich hatte richtig Vorfreude drauf, gehe dann dahin und dann ist es irgendwie mega schön.
Ein Happening einfach. Das macht man einfach zu einem richtigen kleinen Luxusmoment, ne? Ich meine, okay, mein Friseur ist auch Luxus, wenn man sich die Preisliste anguckt, aber ich nehme es auch als solches so wahr.
Ja, ist ja so.
Mhm.
Ja, wenn du dich jetzt wiedererkannt hast in unseren Ausführungen und denkst, eigentlich gebe ich doch ein bisschen zu viel Geld aus für Lifestyle- und Beauty-Themen, dann lad dir doch gerne einfach aus dem Link in der Infobox unsere Cashflow-Tabelle runter und check einmal ab, wie das bei dir so ist. Verschaff dir einen Überblick und wenn du sagst, du brauchst dabei noch Unterstützung, dann melde dich doch einfach gerne für eine Beratung bei uns an. Ja, danke Anna für das spannende Gespräch mit dir und für deine Insights aus der Beratung.
Immer wieder gerne. Es war mir eine Freude mit dir, Annabelle.
Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.